Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, wie viele Berufe wir unter uns haben, die auch mit Sprache umgehen. Werbetexter vielleicht, haben wir einen Werbetexter unter uns? Ich finde das oft ganz großartig, was diese Leute zustande bringen, so an Doppeldeutigkeiten. Zweideutigkeiten ist ja was anderes, das geht mir immer unter die Gürtellinie, aber Doppeldeutigkeiten, die sind interessant. Einen der besten der letzten Jahre finde ich, wenn man auf der Autobahn liest, sie fahren mit Abstand am besten. Hätte der eine Sinn, sie fahren bestimmt ganz gut, sie sind ein guter Fahrer. Der andere Sinn, wenn sie Abstand halten, fahren sie am besten. Das ist wirklich Sprachkunst. Und ich habe dieses Jahr wieder keine Gelegenheit gehabt, endlich mal so ein Weihnachtskabarett zu erleben. Hätte ich furchtbar gern mal. Denn stellen Sie sich vor, als Christ, der das glaubt, was an Weihnachten passiert ist, kann ich auch herzlich lachen über die Pervertierung, die daraus geworden ist, was aus Weihnachten so geworden ist. Das Problem bei den Kabarettisten ist ja immer nur, man weiß nicht so ganz, ob sie das kritisieren, was die Perversion ist, die Abartigkeit, die Verzerrung, weil sie das Wirkliche kennen, oder ob ihnen halt überhaupt nichts mehr heilig ist und dann kennen sie keine Grenzen mehr. Das ist dann auch nicht gut. Aber über die Karikaturen der Verzerrung von Weihnachten, da kann ich auch herzlich lachen. Süßer die Kassen nie klingeln und sowas. Schrille Nacht, eilige Nacht, Umsatz steigt, Hertie lacht. Kennen Sie das? Oder andere Sachen. Vom Himmel hoch, da kam ich her, ich brachte gute neue Mär, die man den Kindern heute erzählt und für ein altes Märchen hält. Und diese ganzen schönen Umtextungen. Wie gesagt, es ist nicht ganz sicher, ob da ein echter Zynismus dahinter ist oder nur Ironie derer, die darunter leiden, dass das Wirkliche, das Echte so verloren gegangen ist in unserer Plastikgesellschaft. Und deswegen lassen Sie uns doch einmal das machen, wozu wir in den Lesungen eben schon aufgefordert wurden. Lassen Sie uns doch mal zurückgehen, weit zurück. 2100 Jahre zurück. Stellen wir uns einmal vor, wir seien bei den Schafhirten auf den Hügeln von Palästina. Und wir hätten die Engel gesehen und gehört, die die Botschaft gebracht haben. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute, also an diesem Datum, in Raum und Zeit, heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und es gibt ein Zeichen, ein menschlicheres Zeichen gibt es ja gar nicht. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die geschehen ist. Kein Mythos, keine Legende, die Wirklichkeit. Stellen wir uns vor, wir seien bei den Schafhirten und wir hätten die Engel gesehen und gehört und seien nun auch nach Bethlehem geeilt und nun öffnen wir die Tür und ständen in der Gegenwart von Maria, Josef und dem Kind und sicher würde sich auch uns die Frage stellen, wer ist wohl dieses Kind? Erstens, wir sehen ein wirkliches Kind. Jesus Christus ist keine Idee, kein religiöses Erlebnis. Er ist als kleiner Säugling in die Welt gekommen, der Laute von sich gibt, schreit wie alle Kinder auch, alle anderen Kinder auch und der sich in die Windeln macht. Diese Beobachtung allein, die könnte schon ein Anlass sein für einen ganzen Gemeindeabend über den Unterschied zwischen diesen Nachrichten hier und denen der modernen Theologen, die sagen, Jesus, der muss irgendwie lebendig werden, indem wir miteinander nett sind, dann existiert er, dann ereignet er sich. Oder indem er verkündigt wird, dann lebt er, dann bringen wir ihn dadurch zur Existenz. Nein, eine wirkliche Person in Raum und Zeit. Es gibt keinen Grund zu glauben, dass das Kind Jesus irgendwelche besonderen Merkmale aufwies. Wenn Sie es gemacht haben in dieser Vorweihnachtszeit, was im Kunsthistorischen Museum in Städel im Frankfurt am Museumsufer angeboten wird, dass man hingehen kann und man besondere Führungen zu den Weihnachtsbildern erleben kann, dann werden Sie gehört haben, ein Künstler wie zum Beispiel Rembrandt kann dieses Kind so darstellen, dass von seinem Körper ein Lichtschein ausgeht. Und dann ist da gar keine andere Lichtquelle als dieses Baby. Und das Baby ist die Lichtquelle und die fällt auf die Gesichter der Umstehenden, die sich über dieses Baby neigen. Ist eine schöne Idee, um symbolisch darzustellen, was damals passiert ist, dass das Licht der Welt zur Welt kam. Wenn wir das symbolisch verstehen, ist nichts daran auszusetzen. Wenn wir das für mehr als ein Symbol halten, dann wird es für manche unter uns schon wieder ein Anlass scheinbar zu sagen, naja, das ist ja nicht wirklich. In der Realität gab es nämlich weder um den Kopf des Säuglings noch um den Kopf der Maria einen Heiligenschein. Damit wird ja nur das, was große Künstler eben tun, wenn sie große Künstler sind, große Kunst ist immer, das Unsichtbare sichtbar machen, das Unsichtbare sichtbar gemacht. Das wird damit getan. Nämlich, dass da mehr war als nur ein Mensch. Und obwohl sich Jesus als Baby also durch keinerlei äußeren Merkmale von den anderen Säuglingen unterscheidet, ist er doch ein besonderes Kind. Er ist nämlich von einer Jungfrau geboren worden. Vom biblischen Standpunkt aus gesehen ist das tatsächlich so. Als der Engel Maria ankündigte, dass sie bald schwanger werden würde, sagt sie nämlich, ganz erstaunt, wie soll das zugehen, da ich von keinem Manne weiß? Das Wort Jungfrau kann also nur in diesem Sinne dieser Frage Marias verstanden werden. Das Kind in der Krippe zu Bethlehem ist das einzige Kind, das keinen menschlichen Vater im eigentlichen Sinn hatte, sondern das von einer Jungfrau geboren wurde. Natürlich kann man das nicht glauben. Ich glaube auch nicht, dass es Jungfrauengeburt gibt. Keiner von uns glaubt, dass es Jungfrauengeburt gibt. Wir sollen das ja auch nicht alle Tage glauben. Wir sollen das aber glauben in diesem einen besonderen Fall der Heilsgeschichte. Bei diesem einen besonderen Menschen, dem zweiten Adam, mit dem Gott noch einmal anfängt, ohne Beschädigungen, ohne genetische Fehler, ohne Sünde, von Anfang an nochmal, der zweite Adam, frisch von vorne, der Mensch, wie Gott ihn eigentlich gedacht hat. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das von dir geboren wird, Gottes Sohn genannt werden, heißt es. Wir müssen an dieser Stelle betonen, dass Gott nicht nur deshalb der Vater des Kindes ist, weil er durch sein besonderes Eingreifen seine Geburt verursacht hat, sondern dass Gott ja sowieso schon von Ewigkeit her der Vater Jesu Christi gewesen ist. Das kleine Kind, das hier in der Krippe liegt, ist ja die zweite Person der Dreieinigkeit. Jesus ist schon immer Gott gewesen. Das Kind ist der Gott, der zu Fleisch geworden ist, der Logos, der Gestalt angenommen hat. Das Wort, das in Raum und Zeit gekommen ist und den ich deshalb in der sichtbaren Welt erfahren kann. Und jetzt, wo wir wissen, wer das Kind in der Krippe ist, müssen wir uns die Frage stellen, warum ist Gott eigentlich in diese Welt gekommen? Ich glaube, es gibt nur die biblische Antwort, die ausreichend ist. Jesus Christus, zweite Person der Dreieinigkeit, ist geboren worden, weil Gott die Welt liebt. Das ist unsere Rettung. 15 Jahre lang Pfarramt bedeutet 15 Jahre lang kommen in Häuser, wo die Leute sich entschuldigen, dass sie jetzt, dass der Pfarrer besucht und der Pfarrer merkt ja dann sofort, die kommen nicht in die Kirche und so. Und dann haben Sie ein schlechtes Gewissen, ich habe noch gar nichts gesagt. Und schon fangen Sie an, sich zu entschuldigen. Ja, Sie sehen uns da ja nicht so jeden Sonntag und so. Aber man muss ja auch nicht hingehen. Und wenn wir dann sprechen über die Vorstellungen, die Ihnen von Gott noch geblieben sind, bei den Tauffragen, Vater, Sohn, Heiliger Geist und so, dann hört man immer wieder, irgendwas muss es ja geben, Herr Pfarrer. Aber dieses Irgendwas ist nicht ein Irgendwas, es ist ein Jemand. Und wir sollten stolz sein auf unseren Glauben, denn der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, über den wir einiges erfahren können in der Bibel und mit dem wir einiges erleben und erfahren können, ist lebendig und er ist Liebe. Eine der besten Predigten in der letzten Zeit ist nämlich deswegen gewesen, wie ich unerwartet mit einem Freund in einem Gottesdienst geriet, weil ich da frei hatte und dann einen völlig unbekannten Prediger hörte und er sagte, das ist der Beweis dafür, dass diese Leute, die ihre Flugzeuge, also nicht ihre Flugzeuge, die Flugzeuge in die Türme gesteuert haben, Gott nicht gekannt haben. Überhaupt nicht. Denn in der Bibel steht, Gott ist Liebe. Und im Johannesbrief steht, wer nicht liebt, hat Gott nie erkannt, denn Gott ist Liebe. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, er hat überhaupt keine Ahnung von Gott, denn Gott ist Liebe. Und deswegen, was da geschehen ist, ist das Gegenteil von Liebe. Und deswegen haben die Gott nicht gekannt. Und er ist schwach geworden wie ein neugeborenes Kind und Gott hat diesen Weg gewählt, weil er durch sein Kommen unserer zentralen Not begegnen wollte. Wir wissen ja, dass er nicht kam, um die Herrschaft der Römer abzuschütteln und die Juden hat es verrückt gemacht. Viele Juden hatten das ja angenommen. Inzwischen haben sich Legenden darum gebildet, was er tun würde, wenn er kommt, der Messias. Und dann hat er diesen Erwartungen nicht entsprochen. Furchtbar, wenn Erwartungen enttäuscht werden. Enttäuschung ist hart. Aber irgendwo auch gut und heilsam, nämlich dann ist die Täuschung weg. Enttäuschung. Wenn Gott diese Absicht gehabt hätte, dann wäre er sicher nicht als schwaches Kind gekommen, sondern in Macht und Stärke. Es ist aber auch nicht sein Ziel gewesen, den Lebensstandard der Welt zu erhöhen oder alle Unwissenheit auszurotten. Den wesentlichen Grund für das Kommen Jesu finden wir, denke ich, in dem Wort des Engels an Josef. Josef, der ja auch getröstet werden muss, weil er denkt, seine Frau hat Ehebruch getrieben, muss von einem Engel aufgeklärt werden, du kannst ruhig bei Maria bleiben, das Kind, das da kommt, ist von Gott. Und sie wird einen Sohn gebären, sagt der Engel zu Josef, dessen Namen sollst du Jesus heißen, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und die Erfüllung dieser Aufgabe Jesu kann nicht getrennt werden vom Kreuz auf Golgatha, von den Nägeln der Angst, den Schmerzen, von der ganzen Härte dieses Todes. Jesus wird als Passa-Lamm die Verheißung erfüllen, die den Juden im Passa vor 1500 Jahren gegeben worden ist. Er wird sein Volk retten durch seinen Akt des Passa-Gehorsams. Wenn wir die Einfachheit und dennoch die Größe all dessen erkennen, so werden wir einfach überwältigt. Es gibt einen Grund, warum die zweite Person der Dreifaltigkeit, Jesus Christus, in der Krippe liegt. Und das ist unsere Schuld, unsere Sünde. Weil Gott die Welt liebt, ist er nicht nur gekommen, um die Folgen des Sündenfalls zu beseitigen, sondern es geht ihm vielmehr darum, das Grundproblem, aus dem sich alle anderen Probleme ergeben, das wirkliche Dilemma des Menschen zu beseitigen. Und das ist unser Abstand zwischen Gott und uns. Das ist die tiefe Kluft, die entstanden ist zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf, zwischen dem Himmel und der Erde, zwischen der unsichtbaren Welt und der sichtbaren Welt, zwischen der Ewigkeit und der Zeit. Das ist das, was die modernen Menschen auch verstehen und die Postmodernen auch, wenn wir darüber sprechen, dass der Mensch ein Sünder ist. Lassen wir doch mal das Reden von den Puppensünden klauen von der Mark aus dem Portemonnaie der Eltern, dann reden wir von der großen Sünde, von der ich etwas lernte zu verstehen, als ich meine Frau kennenlernte aus Lübeck, ist sie, und dann fuhren wir auch einmal über den Fehmarnsund, auf der Fehmarnsundbrücke, und schlagartig ging mir auf, was Sünde ist. Das deutsche Wort Sünde kommt ja von dem Wort Sund. Und das kann man an Fehmarnsund gut studieren. Also etwas, was eigentlich zusammengehörte, nämlich die Insel und das Festland, sind nach und nach durch einen Sund getrennt worden. Und dieser Sund verunmöglicht nun das Zusammenkommen dessen, was zusammengehört. Und es muss eine Brücke gebaut werden. Und der eine Pfeiler dieser Brücke muss auf dem Festland gebaut werden. Von Gottes Seite her jetzt in diesem Bild gesprochen. Und der andere Pfeiler muss auf der Insel gebaut werden. Quasi das Symbol jetzt für die abgedriftete Menschheit. Und das heißt, Jesus ist auf der einen Seite Gott und auf der anderen Seite Mensch. Beides zugleich, unvermischt und ungetrennt. Ein Skandal bis heute, dass wir der besuchte Planet sein sollen, tatsächlich. Aber Gott weiß, der Sünder Mensch ist doch jemand, der unglaublich viel Liebe braucht, der von sich aus nicht zurück zu Gott kann. Und deswegen kommt er zu uns, das ist fantastisch. Das ist der Unterschied zu jeder anderen Religion. Es gibt keine andere Religion, die einen Gott hätte, der Mensch wurde, der sich zu uns aufmachte, um uns diese gute Nachricht von seiner trotzdem liebe ich dich Botschaft zu bringen. Das war sein zentrales Anliegen. Alle anderen Dinge sind untergeordnet. Was aber werden wir Menschen mit diesem Heiland der Welt tun? Was werden wir mit ihm anfangen? Viele glaubten an ihn, als er noch ein Kind in der Krippe war. Und dadurch wurde schon der Säugling zu ihrem Heiland. Die Hirten zum Beispiel glaubten, trotz der Begrenztheit ihres Horizontes. Es heißt hier, die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott um alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es denn zu ihnen gesagt war. Da muss ihnen ja was aufgegangen sein, wenn sie lobten und preisen, obwohl sie sicher kein so genaues Verständnis dieser Ereignisse hatten wie wir heute, die wir das Neue Testament lesen können und das aus dem Alten Testament her verstehen können. Das Neue Testament ist die Fortsetzung vom Alten Testament und so weiter. Der ist der verheißene Retter. Übrigens kein Wunder, dass es den Hirten verkündigt wurde, denn er ist ja das Lamm. Das passt ganz gut. Das Lamm, das für die Sünden der Welt stirbt, wird den Hirten verkündigt, die bei den Lämmern sind. Kein Problem. Aber es gab auch viele, die nicht glaubten. Die Hirten, heißt es, breiteten das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Und dabei ergaben sich für sie große Probleme. Haben wir es gehört? Und alle, die vor die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Also hinter diesem wunderten sich können wir viele verschiedene Reaktionen vermuten. Die einen zweifelten, der Fachmann staunt, der Laie wundert sich, ja. Die wunderten sich nur, manche staunten, weil sie was davon begriffen und die Schlussfolgerungen ziehen konnten. Lamm wird geboren, Passahlamm, Jesus, die Hirten und so. Aber einige wunderten sich nur. Der Fachmann staunt, der Laie wundert sich. Einige glaubten nicht. Wir wissen zum Beispiel genau, was einer tat, der nicht glaubte. Herodes. Er hatte nichts anderes mehr im Sinn, als das Kind Jesus zu töten. In den meisten Fällen war die Reaktion nicht so extrem. Manche sagten sicherlich, wie heute viele, das kann ich nicht glauben. Andere wiederum zuckten vielleicht mit den Achseln und sagten, schön und gut, aber ich brauche doch keinen Heiland. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sehr lange gedauert hat, bis die Hirten die ersten Reaktionen auf ihre Nachricht zu hören bekamen. Das ist wie heute. Aber die Hirten selbst waren wirklich überwältigt von dem, was sie erlebt hatten. Und das liegt daran, dass sie etwas getan haben, was wir alle tun sollten. Wir sollten, wenn wir die Botschaft hören, auch gehen und sehen und wirklich selbst erleben und mit den Zähnen unseres eigenen Intellekts zerkauen, was wir da sehen und hören um es zu unserem Eigentum zu machen, zu unserem geistigen, geistlichen Eigentum, damit wir auch davon sprechen können, zu den anderen. Egal, was für Reaktionen wir bekommen. Aber die Menschen, die Botschaft der Hirten hörten und die denen glaubten, trafen eine lebenswichtige Entscheidung. Und die anderen haben eine Gelegenheit verpasst, die erste, auf ewig gerettet zu werden, weil sie der Botschaft der Hirten nicht geglaubt haben oder meinten, einen Erlöser nicht nötig zu haben. Ich glaube nur, was ich sehe. Nicht jeder von uns ist so mutig wie der schwarze Christ, den ich selber kennengelernt hatte, der mit so einer Verteilaktion von biblischen christlichen Traktaten mit mir zusammen in den Schweizer Alpen an so einer Talstation von, ich glaube, am Sentis war es, in St. Gallen, verteilt hat. Und am Abend haben wir uns dann ausgetauscht und jeder erzählte. Und bei ihm haben wir so gelacht wie bei keinem anderen. Er sagte, ja, ich hatte auch so jemand, der hat gesagt, ach, hören Sie mal auf, mit Jesus Christus, ich glaube nur, was ich sehe. Da sagte der Schwarze, dann habe ich gesagt, mach mal die Augen zu. Dann hat er die Augen zugemacht und hat ihm voll eine gelangt. Also der Christ, dem Zyniker, und hat gleichzeitig gerufen, glauben Sie jetzt immer noch nur, was Sie sehen? Und ein nachdenklicher Mann ging weg. Ob Sie das nachmachen sollten? Aber ich denke mal, dieser Mensch hat für sein Leben lang begriffen, was für ein Blödsinn das ist, zu sagen, ich glaube nur, was ich sehe, oder? Dummheit gehört bestraft, oder? Wie steht es mit uns? Haben wir geglaubt, während wir mit den Hirten die Hügel hinuntergelaufen sind, das Kind in der Krippe angeschaut haben und dem Zeugnis der Hirten zugehört haben? Wenn ja, so ist es wirklich etwas Wunderbares. Das heißt, wir sind Christen. Wir müssen noch einen Schritt weiter gehen. Was bedeutet das Kind eigentlich für mein tägliches Leben? Sie könnten ja hier sitzen und sagen, ist ja alles schön und gut. Ich liebe diese festlichen Weihnachtsgottesdienste. Aber in 2 Tagen, da beginnt der knallharte Alltag wieder. Was bedeutet das für mein Leben? Ich glaube, wir können eine Antwort auf diese Frage bekommen, wenn wir bei den Hirten auf dem Felde beginnen und dann in Gedanken das Lukas-Evangelium weitergehen. Nachdem die Hirten also mitten in ihrem alltäglichen Leben, mitten in ihrer natürlichen Umgebung von der wunderbaren Botschaft Gottes berührt worden sind und zum Glauben gekommen sind, wäre es da vorstellbar, dass einer der Hirten sagen würde, ist ja enorm, dass ich Christus gesehen habe, auf den die Juden so lange gewartet haben. Ist ja wunderbar, dass ich an ihn geglaubt habe, anders als andere Leute in Bethlehem, und dass ich später einmal im Himmel sein werde, aber auf mein jetziges Leben hat es im Grunde keinen Einfluss. Ich glaube, diese Haltung ist für einen Menschen, der zu einem lebendigen Glauben kommt, unvorstellbar. Lukas berichtet uns, dass in seinem Evangelium weiterhin, dass die 4 Fischer, nachdem Jesus sie als seine Jünger berufen hatte, alles hinter sich ließen und ihm nachfolgten. Und ebenso heißt es vom Zöllner Levi, er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Also, obwohl die Hirten sicher nicht zu einer ganz bestimmten Handlung gerufen waren, muss sich ihr Leben doch geändert haben, weil ihr Glaube wirklich lebendig war. Und weil sie uns ähnlich sind, Menschen wie du und ich, mussten sie sich sicherlich auch mit einer Reihe von alten Dingen auseinandersetzen, die sie zurechtzubringen hatten. Weil sie standen ja plötzlich im Licht Gottes. Und wenn das Licht in die Kellerfenster unseres Herzens fällt, dann wird der ganze Staub sichtbar. Als ich Christ wurde, da bin ich dann zur Stadtwerke gegangen und habe das Geld überbringen wollen, das man bezahlen muss, wenn man beim Schwarzfahren erwischt wird. Weil ich bin nicht erwischt worden, aber ich wollte mein Leben vor Gott und den Menschen wieder in Ordnung bringen. Und die wussten überhaupt nichts mit mir anzufangen. Ja, welcher Kontrolleur hat sie denn aufgeschrieben? Ich sage, bin ich aufgeschrieben worden? Ja, wer hat sie denotiert? Na, ich bin nur hier, ich will bezahlen. Und so, ja, aber wo ist denn ihr Zettel? Da musste ich es dann irgendwann sagen. Da habe ich gesagt, tut mir leid, ich bin Christ geworden. Deswegen bin ich hier. Der wurde ganz rot und sagte, behalten Sie Ihr Geld, und schickte mich weg. Er konnte gar nichts mit mir anfangen. Aber ich ging befreit in meinem Gewissen aus diesem Haus. Man fängt an, plötzlich sein Leben in Ordnung zu bringen. Man hat eine Sehnsucht nach einem befreiten Gewissen. Und als Johannes der Täufer den Weg für die Verkündigung des Evangeliums vorbereitete, heißt es von ihm, er predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Als Jesus seine Verkündigung begann, war seine Botschaft genauso. Tut Buße, sagte er, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Man darf die Notwendigkeit dieses Schrittes nicht wegdiskutieren. Es ist ein Teil der christlichen Botschaft. Es gibt keine Christen, die auf eine wahre Umkehr, Buße heißt Umkehr, verzichten können, wenn sie die Nachfolge auf dem neuen Weg antreten wollen. In einer Welt, die manchmal Gott hasst, ist Verfolgung von Glaubenden ganz natürlich. Das haben die Shelter-Now-Leute zuletzt ganz real hautnah erfahren. Darauf hat Jesus uns schon vorbereitet, als er sagte, selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und euch schimpfen und verwerfen euren Namen als einen Bösen um des Menschensohnes willen. Freut euch und frohlockt, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Mit solchen Anfechtungen und solchen Krisen muss man rechnen, wenn man ernst macht. Wenn man sich tatsächlich traut, in der Vorweihnachtszeit zu Hause wirklich die Bibel auf den Tisch zu legen und sagen, so, liebe Familie, jetzt wird mal gelesen, was hier wirklich steht. Mal weg mit diesen ganzen Weihnachtsmärchen und Klinker, Klinker, Klingelingeling. Jetzt gucken wir mal, was da wirklich steht. Ja, wie? Da kann man in der eigenen Familie erleben, wie komisch geguckt wird. Probieren Sie es mal aus heute Abend. Aber man stelle sich einmal einen Hirten vor, der gerade aus dem Stall von Bethlehem kommt und vom Anblick des göttlichen Kindes überwältigt ist. Wie würde er reagieren, wenn er nun von jemand angepöbelt würde? Können wir uns vorstellen, dass er sofort seine Hirtenfaust ballt und diesen Menschen zu Boden schlägt? Er hat doch gerade gehört, Friede auf Erden, hatten die Engel gerade verkündigt. Die Engel hielten keine langen theologischen Vorträge, aber sie verkündeten klar und eindeutig das Ziel dessen, was in Bethlehem beginnen sollte. Der Durchbruch des Friedens Gottes in unserer Welt. Das Wort Friede ist sehr inflationär belastet, das weiß ich. Und trotzdem möchte ich eine Sache dazu sagen, weil Sie bestimmt heute auch etwas erwarten und vielleicht auf dem Weg hierher diskutiert haben. Wird er was sagen zum 11. September? Wird er was sagen und wenn was? Ich sage eigentlich nur eines. Die Theologie der Engel ist die beste in Kürze, die man je bekommen kann. Dazu müssen Sie nur ein bisschen umstellen. Friede auf, umgekehrt, es geht ja vorher los. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Es gibt einen christlichen Liedertexter, ist auch begabt mit Worten, dieser Mann, der Professor für Anglistik in Mainz. Der hat ein Lied gemacht, das heißt im Refrain, wenn wir Gott in der Höhe ehren, dann wird Friede auf Erden sein. So. Sie wissen ja auch alle, das Tolle am Christentum ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dabei fängt es ja ganz anders an. Das heißt, liebe, du sollst Gott lieben, von ganzem Herzen. Das nächste Gebot kommt dann. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Ohne das wissen wir gar nicht, was Liebe ist. Und genauso hier. Wenn wir Gott in der Höhe ehren, dann wird Friede auf Erde sein. Das ist ja die Lösung für das Problem, dass mich genauso schockiert hat wie Sie, wenn Sie gestern nicht jugendfrei, wirklich fast nicht, glaube ich, war es 19 Uhr, dieser Jahresrückblick. Furchtbar, eine furchtbare Nachricht nach der anderen. Von Januar 2001 bis Dezember 2001. Katastrophen, Kriege, Selbstmordattentäter, Gräueltaten, unbeschreibliches Leid. Und es hat sehr oft zu tun mit Religion. Religion ist das Gefährlichste, was es gibt. Aber das Christentum ist keine Religion. Es ist nicht die Rede von einem Menschen, der sich aufspielte, er wäre Gott. Es ist die Rede von Gott, der Mensch wurde. Es ist tatsächlich eine umgekehrte Bewegung. Wenn wir Gott in der Höhe ehren, dann wird Friede auf Erde sein. Das heißt, wenn wir den wahren Gott, den dreieinigen Gott, den Vater Jesu Christi, der hinter GOTT verborgen ist, ehren, dann werden wir nicht mehr falsche Ideologien verbreiten, die aus Machthunger Menschen in das Elend stürzen. Dann würden wir nie in der Gefahr sein, Diktatoren zu haben, die sagen, ich habe es begriffen und deswegen zwinge ich alle anderen zu meiner Sicht. Das wäre die Rettung, wenn wir Gott in der Höhe ehren, gemeinsam den wahren Gott, den der Liebe ist. Dann könnten diese Taten voller Hass tatsächlich überwunden werden. Jesus verkündigte diese Friedfertigkeit als eine allgemeingültige Verhaltensweise für Christen. Wissen wir nicht mehr, was er sagte? Unglaubliche Worte. Ich sage euch, die ihr zuhört, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Das ist übermenschlich, oder? Das ist einfach göttlich. Und das können wir auch nur in Gottes Kraft. Wir können auf dieser Erde keinen absoluten Frieden verwirklichen, denn das wird erst nach der Wiederkunft unseres Herrn möglich sein, der so sicher wiederkommt, wie er zum ersten Mal gekommen ist. Aber unsere Grundeinstellung sollte schon jetzt von der Liebe und dem Willen zum Frieden geprägt sein. Ja, wir sollten diese Haltung sogar in einer Situation verwirklichen, in denen wir von Natur aus, von ganz anderen Gefühlen beherrscht würden. Natürlich werden wir in unseren persönlichen Beziehungen auch keine Vollkommenheit erreichen. Oft fällt es uns schwer, nicht zurückzuschlagen. Aber das Gebot unseres Herrn sollte keine Theorie, keine fromme Idee bleiben. Wir sollten Gott bitten, dass er uns so verändert, dass die Botschaft der Engel zu unserer inneren Einstellung unseres Herzens wird. Oder stellen Sie sich einmal vor, wie ein Hirte, der von der Krippe des Heilands kommt, einen Mann in zerrissenen Lumpen begegnet und dieser zu ihm sagt, du, ich muss dir die Mark zurückgeben, die ich dir schulde, ich habe sie in meiner Tasche, aber wenn ich sie dir gebe, dann kann ich mir nichts zu essen kaufen. Könnte der Hirte nach dem Wunder der Begegnung mit dem Erlöser der Welt seinen Schuldner darauf am Kragen packen, seine Taschen durchsuchen und ihn ohne Mitleid hungrig in die Nacht schicken? Unvorstellbar. Eine Antwort auf diese Frage gibt uns Jesus selbst. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und diese Kollekte heute Abend geht wie immer für Brot für die Welt. Wenn wir die Bilder vom Jahresrückblick noch sehen, dann wissen wir ja, wie nötig manche Menschen diese eine Mark haben. Deshalb ist es für Christen einfach nicht möglich, in die Gegenwart dieses Jesus Christus zu kommen und dennoch in den praktischen Bereichen des Lebens auch unbarmherzig zu bleiben. Oder stellen wir uns vor, einer der Hirten würde aus dem heimatlichen Ort weggehen, in eine neue Ortschaft kommen, wo er nun Abend für Abend zusammen mit anderen Hirten am Feuer sitzt. Und dann ist es natürlich verständlich, dass er sein einzigartiges Erlebnis von Bethlehem mit keinem Wort erwähnt, oder? Nein. Sicher würde er seinen neuen Gefährten, seinen neuen Freunden davon erzählen. Und wer von ihnen hat denn im letzten Jahr diese Botschaft mit einem einzigen Menschen nur geteilt? Wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Warum sprechen wir nicht davon? Weil wir nicht stolz sind auf diese Botschaft. Weil wir selber unsicher sind. Weil wir selber nicht erfüllt sind davon. Weil wir selber so verunsichert sind in einer Zeit von Wischi-Waschi-Religion, dass wir nicht mehr wissen, mit wem wir es zu tun haben. Mit einem Gott, auf den wir stolz sein können zu glauben. Was glauben Sie, was das für ein Schock war für mich? Ein heilsamer Schock, hier in der Kirchenbank zu sitzen, wie Sie jetzt, und vor ein paar Jahren einen ehemaligen Guru zu erleben, der aus Indien kam und ein Buch geschrieben hat, das müssen Sie so unbedingt lesen, aber es ist gefährlich, passen Sie auf, das können Sie nicht mehr aus der Hand legen. Ich kenne jemanden, der hat dadurch vergessen, an der entsprechenden Station im Bahnhof auszusteigen, ist mit dem Zug eins weitergefahren. Das Buch heißt Der Tod eines Guru von Robbi Maharaj. Und hier stand er, weltgereister Vortragsredner, der die größten Hallen in seinem eigenen Land in Indien füllt und Bombendrohungen von Brahmanpriestern überlebt hat, weil er den Mut hat, den Finger auf den Punkt zu legen und zu sagen, das Problem Indiens ist die Religion. Denn das Kastensystem, das immer noch herrscht, bedeutet, dass die oberen Kasten, die Brahmanen, die niedrigeren Kasten auf der dienenden, knechtigen Stufe halten und sagen, wenn ihr jetzt in unseren Gärten schön die Äcker bestellt, dann werdet ihr in der nächsten Reinkarnation ein bisschen höher kommen und dann werdet ihr euch langsam hochschrauben in der religiösen Karriere. Und das war ein Erlebnis, diesen Mann hier zu haben. Und er sagte, ich komme hier nach Deutschland und finde nur verunsicherte Christen vor, die nicht von ihrer Botschaft begeistert sind und stolz sind. Dabei ist doch dieser Gott ein wunderbarer Gott. Und als ein Beispiel dafür, wie unterschiedlich die Religionen sind, die man ja so gerne in eins mischen würde, hat er nur ein Bibelwort gebraucht. Das hat bei mir eingeschlagen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Der Gott der Bibel. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Während halt in seiner Religion, im Hinduismus, das muss man halt jetzt wissen, Gut und Böse und Licht und Finsternis und Grausamkeit und Nichtgrausamkeit, alles aus derselben Quelle Gottes kommt. Je nachdem, wie er sich gerade fühlt. Ein willkürlicher Gott. Deswegen ist der Gott Shiva grausam und nicht grausam zugleich. Also beschäftigen wir uns neu mit dieser Weihnachtsbotschaft und wir werden auch erkennen, ein Gott der Liebe, ein Gott des Lichtes kann auch unser Leben erwärmen und kann auch uns seine Strahlen schicken, damit wir erleuchtet werden und erkennen, mit wem wir es zu tun haben. Und dann, wenn es in uns Weihnachten geworden ist, dann können wir etwas ausstrahlen in unserer Umgebung von diesem Erlebnis. Wir machen es also wie die Hirten. Erstens, wir hören. Zweitens, wir gehen. Drittens, wir sehen. Viertens, wir erkennen und fünftens, wir behalten es nicht für uns. Das ist die richtige Reihenfolge. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn.